SWR aktuell, Infodate am Mittag.
Mit Andreas Herrler, guten Tag. Lange hat sich Deutschland gesträubt, aber nun vollzieht die Bundesregierung eine Kehrtwende und will ein Ölembargo gegen Russland unterstützen. Schon in den kommenden Tagen will die EU-Kommission ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland vorlegen, das ein solches Embargo enthält. Heute Nachmittag wollen die EU-Energieminister darüber beraten. Wirtschaftsminister Habeck hat am Vormittag in Berlin erklärt, er wisse noch nicht, ob ein EU-weites Ölembargo tatsächlich komme. Deutschland werde in diesem Fall jedenfalls nicht in eine Ölkrise rutschen. Es könne lokal aber Probleme geben, etwa in Ostdeutschland und im Großraum Berlin.
Dort wird es rumpelig werden, wenn es jetzt stattfinden würde. Aber wir arbeiten da natürlich auch an weiteren Lösungen. Rumpelig heißt, wir können nicht garantieren, dass die Versorgung immer gewährleistet ist. Es wird sicherlich hohe Preissprünge geben. Und die Umstellung kann auch zeitlichen Ausfall bedeuten. Aber das heißt eben nicht mehr, dass wir als Land, als Nation in eine Ölkrise reinrutschen werden. Insofern haben wir da große Schritte nach vorne erreichen können.
Ein Gasembargo allerdings will auch Deutschland weiter nicht unterstützen. Immerhin bis Mitte 2024 will Deutschland unabhängig vom russischen Gas sein. Die Europaabgeordnete Hildegard Bentele von der CDU warnt hier allerdings vor einem deutschen Alleingang. Heute Morgen hat sie in SWR aktuell gesagt, dass die EU auch beim Gaseinkauf aus anderen Ländern gemeinschaftlich handeln müsse.
Da fand ich zum Beispiel eben, dass die deutsche Bundesregierung oder die Reise von Habeck nach Katar nicht unbedingt ein gutes Beispiel war, dass man sagt, wir schauen jetzt, dass wir uns erstmal mit Flüssiggas versorgen und andere Länder, die eben nicht auch die finanziellen Mittel haben, wie zum Beispiel Deutschland, gucken da natürlich in die Röhre. Insofern wäre es noch wichtiger, dass eben die Europäische Union als Ganzes, die Energiekommissarin oder Ursula von der Leyen selbst, eben auf den Markt geht und dann eben auch die ganze Marktmacht der Europäischen Union in die Waagschale wirft.
Abseits von weiteren Sanktionen gegen Russland finden weiterhin viele diplomatische Gespräche statt, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Bundeskanzler Scholz will weiterhin nicht in die Ukraine reisen, um Präsident Zelensky zu treffen. Die CDU, so wirkt es zumindest auf einige, wittert deshalb nun ihre Chance, genau diese Gespräche selbst zu führen. Unionsfraktionschef Merz will womöglich noch heute nach Kiew fliegen. Mario Kubina berichtet.
Es geht jetzt nicht darum, wer zuerst fährt. So hat die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann die Reisepläne von Unionsfraktionschef Friedrich Merz gestern Abend im Ersten kommentiert. Wenn man fahre, müsse man aber auch etwas mitbringen. Allerdings wird nicht damit gerechnet, dass Merz als Oppositionspolitiker der Ukraine konkrete Zusagen machen kann. Seinem Team zufolge geht es bei der Reise darum, ein Zeichen der Solidarität zu setzen und den ukrainischen Vertretern zuzuhören. Polittourismus sei das nicht, hat der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey heute früh im RBB-Interview deutlich gemacht. Wann genau Merz in die Ukraine reist, ist nicht bekannt. Am Nachmittag wird er an einem Spitzentreffen von CDU und CSU in Köln teilnehmen. Möglicherweise bricht er danach nach Kiew auf.
Kanzler Scholz will sich heute Abend ab 19.20 Uhr im ZDF-Interview zu seinem Kurs in der Ukraine-Politik äußern. In der Ukraine selbst haben russische Truppen ihre Angriffe im Osten fortgesetzt und die russische Begründung für diesen Krieg wird immer abenteuerlicher und geschmackloser. Präsident Putin hatte ja schon mehrfach erklärt, man wolle mit dieser Militäroperation, wie er den Krieg ja nennt, die Ukraine entnazifizieren, was ein bisschen absurd wirkt, wenn man bedenkt, dass der ukrainische Präsident Zelensky jüdischen Glaubens ist. Aber das bedeute gar nichts, sagt nun Russlands Außenminister Lavrov. Adolf Hitler habe ja selbst jüdisches Blut gehabt und überhaupt seien die eifrigsten Antisemiten in der Regel Juden. Die Empörung in Israel ist verständlicherweise groß. Tim Aßmann berichtet.
Die Aussagen Lavrovs seien unverzeihlich und abscheulich, erklärte Israels Außenminister Lapid. Er forderte eine Entschuldigung seines russischen Amtskollegen. Lavrov stelle die Opfer als Täter dar, betonte der Vorsitzende der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem, Dani Dayan. Der russische Außenminister habe die Opfer der Shoah beleidigt und eine haltlose antisemitische Verschwörungstheorie verbreitet. Die israelische Regierung hat sich bisher mit Verurteilungen des russischen Angriffs auf die Ukraine weitgehend zurückgehalten. Israel beteiligt sich auch nicht an den internationalen Sanktionen.
Es gibt aber auch heute Themen abseits des Krieges. Bundesweit streiken heute die Beschäftigten von Sozial- und Erziehungsdiensten. Hintergrund sind Tarifverhandlungen für die rund 330.000 Mitarbeiter in diesem Bereich. Die Gespräche gehen in zwei Wochen weiter. Vorher will die Gewerkschaft Verdi den Druck auf die kommunalen Arbeitgeber erhöhen. Auch Heike Huf beteiligt sich an diesem Streik. Sie ist Fachberaterin im Jugendamt von Bad Kreuznach und hat in SWR aktuell heute früh gesagt, für diesen Bereich sei einfach zu wenig Geld da.
Der Anteil der Ausgaben für Bildung und Soziales müsste mindestens verdoppelt werden. Frankreich und die europäischen Länder rundum geben in der Regel das Doppelte an Ausgaben aus für Bildung und Soziales wie Deutschland. Ich sehe ganz klar das Land in der Verpflichtung und den Bund. Ich erhoffe mir auf jeden Fall, dass erkannt wird, auch in der Politik, in der Kommune, dass wir da eine Generation produzieren, die eigentlich nicht leistungsfähig sein wird, weil wir im Moment nur noch aufbewahren.
Am Mittwoch soll es dann Streiks in Kitas und Ganztagesschulen geben, am Donnerstag in der Behindertenhilfe. Das Bundesverwaltungsgericht überprüft seit dem Vormittag, ob Soldaten zu einer Corona-Impfung verpflichtet sind. Zwei Bundeswehroffiziere hatten die Impfung verweigert und sich auf ihr Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit berufen. Ob heute noch ein Urteil fällt, ist unklar.
Fokus Südwest.
Bis Ende des Jahres soll das Kernkraftwerk Neckar-Westheim noch am Netz bleiben. Atomkraftgegner im Kreis Heilbronn kritisieren das. Sie hatten beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim einen Eilantrag auf einstweilige Stilllegung eingereicht, weil sie Sicherheitsbedenken haben. Das Gericht hat diesen Antrag aber abgelehnt. Maya Ihle berichtet.
Auf Risse in Leitungen des Kernkraftwerks haben die Atomkraftgegner hingewiesen. Seit Jahren sind die Risse bekannt. Laut NBW und Umweltministerium stellen sie jedoch keine Gefahr dar. Dem widersprechen der Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar und der Verein Ausgestrahlt. In den kommenden Wochen steht in Neckar Westheim wieder die turnusgemäße Sicherheitsüberprüfung an, bevor der Reaktor zum Jahresende planmäßig vom Netz gehen soll.
Am Landgericht Bad Kreuznach wird seit dem späten Vormittag der Prozess um den getöteten Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein fortgesetzt. Der Angeklagte soll den Mitarbeiter erschossen haben, weil dieser ihn mehrfach auf die Maskenpflicht hingewiesen hatte. Heute sollen mehrere Zeugenaussagen, berichtet Sibylle Jacobi.
Darunter die Rechtsmedizinerin, die den Leichnam des Getöteten obduziert hatte. Außerdem soll ein junger Mann aussagen, der als einer der ersten am Tatort war. An den vorangegangenen Prozesstagen wurde deutlich, wie der 50 Jahre alte Angeklagte sich bereits Monate vor der Tat immer mehr radikalisiert hatte. Im Internet hatte er sich mit anderen Gegnern der Corona-Maßnahmen ausgetauscht, zunehmend auch Gewaltfantasien entwickelt. Zwei weitere Zeugen aus seinem privaten Umfeld sollen heute gehört werden.
Die Autobahnpolizeistation Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis ist seit heute geschlossen. Nach 48 Jahren wurde die Dienststelle mit der Autobahnpolizei Mendig zusammengelegt. Die ist rund 50 Kilometer entfernt und betreut den Abschnitt der A61 zwischen dem Kreuz Koblenz und der Abfahrt Stromberg künftig allein. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein, Unkel, hat diese Entscheidung erneut kritisiert. Im SWR hat er gesagt:
Der Weggang der Autobahnpolizeistation Emmelshausen führt zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitslage in der gesamten Rhein-Hunsrück-Region. Und dazu kommt, dass unsere Feuerwehren und die Rettungskräfte zukünftig oft an den Unfallstellen allein gelassen sind, wenn sie da die Unfälle entsprechend bearbeiten, Leute aus den Autos schneiden und dann darauf warten müssen, bis die Polizei dann endlich kommt und die Unfallstelle absperrt.
Und dann war da noch
eine Flasche Whisky, die am 25. Mai in Großbritannien versteigert wird, wie das Auktionshaus Lyon & Turnbull nun mitgeteilt hat. Nicht irgendeine Flasche Whisky, sondern die größte der Welt. Etwa 1,80 Meter hoch ist sie, gefüllt mit 32 Jahre altem Single Malt Scotch aus einer der weltweit besten Destillerien, The Macallan. Das Auktionshaus hofft, den bisherigen Rekord für eine Flasche Whisky zu knacken. Der lag bei $1,9 Millionen. Nun wäre das sehr viel Geld für eine Flasche Whisky, auch für eine sehr große, die immerhin 311 Liter enthält. Nehmen wir mal an, Sie trinken täglich 1-2 Zentiliter Glas Whisky. Dann würde jedes einzelne Glas rund $122 kosten. Na gut, Sie könnten dann auch fast 43 Jahre lang täglich ein Glas trinken, bis die Flasche leer ist. Und dann stünde wahrscheinlich nicht nur diese Flasche Whisky im Guinness-Buch der Rekorde, sondern auch Ihre Leber.